Anstoß, der Fußball-Podcast.
Das klingt diesmal so, als wären wir in einem Raum.
Wollen wir jetzt schon starten oder wollen wir noch 37 Minuten warten?
Lass uns 37 Minuten warten. Du hattest jetzt allerdings auch schon fast 90 Minuten Zeit, um dir einen besseren Einstieg auszudenken. Und dann kommst du mit so einer Scheiße hier um die Ecke.
Wo sind wir hier eigentlich? Das sieht so anders aus. Also ich erkenne das hier gar nicht wieder. Kann es sein? Ja, warte mal. Wir sind hier im neuen, noch nobleren Nobelviertel. Wir sind in deiner neuen Wohnung. Die erste Anstoßfolge, die in dieser Bude aufgezeichnet wird. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung.
Ja, ich stand vor meinem Zimmer und schaute hinaus. Ein Möbelpacker stand vor dem Haus und ich wohne jetzt nicht mehr Tür an Tür mit Alice, sondern ich wohne im neuen Nobelviertel, ja tatsächlich. Und Michael Augustin hat es endlich geschafft von seinem Anwesen. Runter ist hierher geritten, hat viele Hürden, viele Brücken, viele Wiesen und viele Wälder passieren müssen, aber ist
und
dann...
Und viele Staus. Aber das war vorher auch schon so, ehrlich gesagt. Und ich habe eine Überraschung für dich.
Wirklich?
Wir sind noch nicht bei der eine überrascht den anderen. Ich habe hinter deinem Rücken eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Die Anstoß-Community hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe dir ja vorhin eine Flasche Wein zum Einzug geschenkt. Billiger Fusel, vergiss es. Das wahre Geschenk kommt hier.
Hat er übrigens wirklich.
Da muss ich mal in den Rucksack greifen. Das hat die Anstoß-Community gemacht. Die hat wirklich alles aus der Spardose zusammengekratzt. Was schenkt man jemanden, der in eine neue Wohnung zieht? Das hat Tradition.
Nein.
Bitteschön.
Herrlich. Guck mal, das ist hier das Wunderbröt. Nicht das Smörebröt, sondern das Wunderbröt. Und, ach wie geil, und Salz natürlich.
Brot und Salz.
Du bist ein Schatz. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, liebe Community, auch ihr seid herzlich willkommen.
So kennt man mich gar nicht, so empathisch.
Nee, wirklich. Dann musst du das jetzt ja auch gar nicht mehr für diese Folge übrig behalten. Nein, vielen Dank. Das ist hier das grüne Biosalz. Ah, herrlich. Und das Wunderbrot in der allergrößten Not schmeckt mir auch das Wunderbrot.
Damit du dir die Butter nicht vom Brot nehmen lässt.
Da freue ich mich aber wirklich.
Die Folge könnte ein bisschen mehr Salz gebrauchen. Aber ich finde, die hat ganz gut angefangen. Vielleicht können wir das Niveau ja halten.
Ich bin mir felsenfest sicher, dass wir das tun werden. Ihr müsst euch das Surrounding vorstellen. Wir haben natürlich hier wieder unser Kultaufnahmegerät vor uns stehen. Wir haben beide ein großes Mikrofon in der Hand, wie sonst auch. Ich habe natürlich auch in der neuen Wohnung ein paar Schüsselchen vorbereitet. Da gibt es wieder so ein bisschen Studentenfutter. Es gibt Datteln, es gibt so ein bisschen Haribo und...
Kritzschnecken.
Ich habe, damit du nicht abdriftest, eine Kiezmische für dich vorbereitet. Das ist das Alsterwasser, das kennt man in Süddeutschland. Also alle, die Aldi Süd vor der Haustür haben, mehr als Radler. Und wollen wir das mal gemeinsam öffnen? Und dann gehen wir natürlich auch schon gleich auf
schon
das
passiert.
Absolute Top-Thema. Bleibt Ishak Belfodil bei Hertha BSC? Auch darüber werden wir in dieser Folge ausführlich sprechen. Komm, Prost. Schön, dass du da bist.
Grüß
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Ich freue mich.
Und wir gehen natürlich auch nochmal auf ein paar Anregungen ein. Und zwar gleich zu Beginn. Ich habe gesehen, ihr habt auch ganz fleißig bei Spotify uns bewertet. Da sind tatsächlich einige Bewertungen dazugekommen. Vor allen Dingen auch positive. Ich glaube, wir haben da so einen Schnitt von 4,4 von insgesamt 5. Vielen Dank dafür.
Ist das die 4-, die ich aus der Schule noch kenne? Oder ist das eher eine 2+?
Nee, das ist so ein bisschen wie, wenn du so ein Movie-Man oder so eine Movie-Frau bist. Und die sagt dann so von 5 Sternen 4. Also ich glaube, das ist relativ gut. Und
4 Popcorn-Tüten?
Wir haben von Brigitte, von unserer Kulthörerin Brigitte, noch eine Nachricht bekommen. Sie hat gesagt, die Autogrammkarten, die wir vor 3 Jahren losgeschickt haben, die sind immer noch nicht da. Also von daher, liebe Brigitte, wir hören das jetzt und wir nehmen das wieder auf. Und ich mache mich auch auf zu dem Kiosk in meiner Nachbarschaft und schicke das los. Und Björn hat auch noch geschrieben über unsere Seite bei Instagram.
Anstoß-Podcast.
Ganz genau so ist das. Und er hat geschrieben...
Weißt du schon, wo hier der Kiosk ist?
Ja, so 2 Straßen weiter. Oh. Moin, ihr beiden, zeichnet ihr wieder auf, sprecht ihr auch über die Show vor dem Champions-League-Finale, lasst ihr das Orakel zu diversen DFB-Pokallosen fallen,
Ja, vielleicht.
Und habt ihr mal Interesse, die Dominanz der Damen des VfL Wolfsburg aufzuarbeiten?
Nein.
Nein, okay. Machen wir weiter, legen wir los.
Wir sind das 0-Euro-Ticket für die Ohren. Wir sind Anstoß, der Fußball-Podcast, der zum ersten Mal aus dem neuen Nobelviertel sendet. Und die Show damit meint er die Show von dieser Sängerin, deren Namen ich vergessen habe. Das Champions League Finale hatte ja mehrere Shows zu bieten. Da gab es ein Vorspiel, während des Spiels war es ja auch ganz interessant, und es gab ein Nachspiel mit Nachhall. Womit fangen wir an?
Lass uns doch vielleicht, wollen wir mit Groß anfangen? Wollen wir mit Groß anfangen, so ein bisschen gegen den Strom?
Mit Felix oder mit Toni?
Von mir ist auch gerne mit Felix.
Das sind ja Podcast-Kollegen von uns.
Der gestern gepostet hat, oh mein Gott, so sinngemäß, ich habe Angst, ich traue mich, meinen Bruder Toni gar nicht mehr zu fragen. Hahaha. Denn ihr habt es mitbekommen natürlich, das ist so das Aufreger-Interview gewesen. Das Interview, das hohe Wellen geschlagen hat und die wiederum an den Strand mit einem gigantischen Medienecho geknallt sind.
Ganz schlimm, wirklich. Da weiß man direkt, dass du aus Deutschland kommst.
Wer schreibt das?
Nee, das hat Toni Kroos gesagt. Also als das Interview schon quasi vorbei war, so im Vorbeigehen, er wollte noch eine letzte Grußbotschaft loswerden, die er dann Nils Kaben, dem ZDF-Kollegen, dem Interviewer, hinterherrief. Ach, was soll ich dazu sagen? Oder willst du erst was dazu sagen?
Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen auszudenken und stellst mir solche Scheißfragen. Das hat Toni Kroos gesagt. Und ja, also wo fangen wir an? Vielleicht mal mit der eigenen Erfahrung. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin im vergangenen Jahr für die Fußball-Europameisterschaft, ihr werdet das möglicherweise auch gehört haben, viel in St. Petersburg gewesen und hatte auch die Ehre, hier und da Interviews fürs Fernsehen zu machen, unter anderem mit Kevin De Bruyne oder auch mit Robert Lewandowski. Wie stellt man sich das vor? Das Spiel ist abgepfiffen, es werden diese großen Werbebanden, diese Plexiglasbanden aufgebaut. Die stehen im Prinzip so auf so Rädern, wo da noch so eine Halterung dran ist, das kennt man wie früher von der Schultafel, und dann stehen da diese ganzen Werbeslogan. Und davor werden diese Spieler für sogenannte Flash-Interviews gestellt. Flash-Interview heißt in der Regel 90 Sekunden mit Frage, mit Antwort, heißt drei Fragen maximal passen da rein, und bedeutet auch, dass nicht nur wir zum Beispiel als deutsche Rechteinhaber am Start sind, sondern die ganzen internationalen Rechteinhaber sind da ebenfalls am Start. Und dann gehen da noch so FIFA oder je nachdem UEFA-Funktionäre im schicken Anzug durch die Gegend.
Die sind meistens sehr nervös und haben eine sehr genaue Uhr. Da sind 90 Sekunden auch exakt nach 90 Sekunden vorbei.
Und die haben eine Excel-Tabelle in der Hand. Und dann steht da drin, alles klar, du bist zum Beispiel jetzt von der ARD oder von Sport1, von der Zone oder von Sky oder von wem auch immer. Du hättest ganz gerne Kevin De Bruyne, alles klar. Du bist an Position so und so viel dran. Und wenn du die ersten anderthalb Fragen gestellt hast, dann macht er schon eigentlich dieses Zeichen, dass man mit der einen Hand den Kopf so abschneiden möchte, so nach dem Motto, jetzt komm mal zu Potte, Junge, jetzt bist du auch gleich durch. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, egal ob das jetzt ein journalistisch hochwertiges Interview war, egal ob das jetzt die richtigen Fragen waren, die da Toni Kroos in der Situation gestellt wurden, das muss man bedenken, das ist die Ausgangssituation.
Sehr gut, sehr gut.
Oder?
Weil wenn du es nicht erwähnt hättest, hätte ich das auch erwähnt. Es war sicherlich kein Weltklasse-Interview. Ich will aber auch jetzt nicht hier aus diesem wirklich sehr plüschigen neuen Sessel in deinem neuen Nobelviertel eine Interviewkritik betreiben. Nils Kaben ist ein erfahrener, super netter und auch super guter Kollege, der vor allen Dingen im ZDF Sportstudio ganz oft auch die Interviews führt nach dem Topspiel, das im ZDF dann ja das Aufmacherspiel ist. Da wird dann ja auch eine Studioposition eingerichtet. Da steht er dann mit dem Matchwinner, mit dem Trainer oder dem Manager einer Mannschaft, und wir müssen über seine Qualitäten überhaupt nicht diskutieren. Er ist ein hervorragender, sehr, sehr netter Kollege, der übrigens wie Toni Kroos auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, aber das tut nichts zur Sache. Vielleicht hätte man denken können, okay, wenn Kroos schon so von seinen drei Kindern spricht, die jetzt alle zum ersten Mal im Stadion in diesem wichtigen Finale waren, da hat er ihm ja vielleicht auch so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt, um da nochmal nachzupiksen. Aber dann sind wir wieder bei diesen 90 Sekunden. Dann sind wir wieder bei den drei, maximal vier Fragen, die man als Interviewer unterbringen kann. Und sicherlich hatte er auch schon andere Fragen im Kopf. Und die Fragen waren alle berechtigt. Das war ein sehr, sehr knapper Sieg für Real Madrid und sehr glücklich gegen den FC Liverpool. Und Toni Kroos hat sich ja beschwert, dass er typisch deutsch negative Fragen nach einem so wichtigen Sieg gestellt bekommen hat. Aber ja, Moment mal. das ZDF und auch kein anderer Fernsehsender, kein Radiosender, keine Zeitung ist die PR-Abteilung eines Fußballvereins. Also das ist ja die Aufgabe eines Journalisten, einer Journalistin, kritische Fragen zu stellen. Und da macht Toni Kroos schon mal den allerersten Denkfehler. Und ganz witzig, gestern, bei meiner Frau ist es oft so, wenn ein Fußballthema von großer Tragweite ist, dann kommt das bei ihr verzögert an. Aber wenn es bei ihr ankommt, dann weißt du schon, okay, das Thema hat wirklich hohe Wellen geschlagen. Gestern Abend, 21 Uhr ungefähr, da sprach sie mich an. Ey, was ist denn hier mit dem Kroos-Interview? Alle reden über das Kroos-Interview. Sogar Kollegen von mir, so Freunde, die sich nicht für Fußball interessieren. Habe ich gesagt, ja, pass mal auf, ich spiel's dir mal vor. Sind ja nur 1,40. Und dann habe ich ihr das vorgespielt. Kann man ja auch mittlerweile überall finden, vor allen Dingen bei YouTube. Und dann kam diese Antwort mit den drei Kindern. Und meinte sie, oh, schön, das ist schön. Und dann lief das Interview weiter. Und dann meinte sie, oh, mach das weg. Der ist ja so arrogant. Oh, ist der arrogant. Ich kann mir das gar nicht angucken. Mann, ist der arrogant. Und zwar Toni Kroos. Also das ist die Sichtweise einer Person, die das Spiel nicht gesehen hat und die vom Fußballbusiness weit entfernt ist. Und
kann man sagen, die hat mit Fußball nichts zu tun. Die hat mit Fußball nichts zu tun.
Ja, und so kann man es auch sehen. Es gibt natürlich die Hater im Internet, die sagen, haha, da hat das dem ZDF-Mann gezeigt. Was für eine doofe Frage. Wer braucht überhaupt diese Interviews nach Fußballspielen? Aber es gibt eben auch meine Frau. Und es gibt eben auch Leute, die sich viel mehr auf die Seite von Nils Kaben schlagen. Und ich möchte sagen, zu dieser Fraktion gehöre ich eher.
Ja, ich meine, in dieser Situation sind natürlich auch zwei Welten aufeinander geprallt. Ich glaube, Toni Kroos mit all seiner Erfahrung, mittlerweile 32 Jahre alt, hat zum 5. Mal die Champions League jetzt gewonnen. Der weiß natürlich auch inzwischen, wie das funktioniert. Der weiß natürlich auch um seine Medienwirksamkeit. Du hast es angesprochen. Der hat ja mittlerweile einfach mal Luppen mit seinem Bruder Felix Kroos auch einen Podcast. Der tritt regelmäßig bei Klaas Häufer Umlauf auf in Berlin. Wie heißt es? Late Night Berlin heißt es, ne? Late Night Berlin, genau. Und also das heißt, der weiß genau, wie das Business funktioniert. Und ich glaube, dass der in diesem Fall seine Geschichte erzählen wollte.
Aber ganz kurz, wenn er weiß, wie das Business funktioniert, er kriegt ja auch viel Geld. Er ist part of the business und absolut, die Medien sind auch part of the business. Dann wird er doch wissen müssen, dass so unangenehm oder vielleicht auch für ihn dann in dieser Situation unangenehm oder unverständlich die Fragen auch sind, die er gestellt bekommt, das gehört zu seinem Job dazu. Die Fernsehanstalten, die diese großen Spiele oder auch die nicht ganz so großen Spiele übertragen, die sorgen doch mit den TV-Geldern dafür, dass er überhaupt dieses Leben führen kann, was er seit Jahren führt. Und da muss man doch Profi sein. Und da auch einfach ein bisschen freundlicher reagieren.
Sehe ich genauso. Ich finde auch, das ist eigentlich letztendlich nur dieser kleine Eisberg, der so ein ganz bisschen aus dem Wasser rausschaut, aber noch tief, tief, tief und viel weiter runter geht. Und zwar warum? Weil natürlich schon viel länger eine Entfremdung auch zwischen Journalisten und dem Fußball, nicht nur zwischen den Fans und dem Fußball stattgefunden hat, sondern auch zwischen den Journalisten und dem Fußball. In ganz vielen Ländern, wie zum Beispiel übrigens auch in Spanien, gibt es diese Pressekonferenzen oder gibt es dieses öffentliche Training vor Spieltagen gar nicht mehr. Da kommt man gar nicht mehr so dicht ran. Bei Borussia Dortmund an der Säbener Straße in München, da ist es auch so, da darfst du dann mal, so ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, mal für ein paar Minuten irgendwo ganz weit von den Spielern weg auf einer Tribüne, auf einer Medientribüne sitzen und dann wirst du von der auch schon wieder verbannt. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass auch ein bisschen, natürlich kauft man sich keine Interviews, aber auch ein bisschen der Fußballzirkus durch die Medien, durch die Rechteinhaber finanziert wird und von daher ist es part of the business. Und weshalb es diese möglicherweise diese Antipathie von Nils Kaben ja auch gegeben hat, ist, weil er ja diese Fragen, normalerweise, wenn du jetzt sagen würdest, du hast
ja... Es war ja keine Antipathie, nein, er ist seiner journalistischen Pflicht nachgekommen und hat einfach versucht, das Spiel aus der Sicht eines der Protagonisten zu analysieren.
Hast du absolut
recht. Mit einem der Protagonisten zu analysieren.
Was ich nur damit sagen wollte ist, hätte er jetzt vielleicht mal 8 Minuten Zeit gehabt für dieses Interview, hätte er natürlich auch noch diese Empathie haben können und sagen können, ach ja, was ist denn mit deinen, oder nicht mit deinen, aber was ist denn mit ihren Kindern, was ist denn da, ach ja, und jetzt ist es so, okay, alles klar. Aber Nils Kaben muss, und das wissen vielleicht auch die wenigsten, ja auch noch die Fragen dahingehend auch zum Spiel stellen, weil mit diesen Antworten häufig dann ja auch noch die ganzen Nachberichte gebaut werden. Das heißt, das, was man in der Zusammenfassung möglicherweise am nächsten Tag sieht, das ist dann ja nicht mehr das, was du genau nach dem Spiel, also mit den frischen Eindrücken sehen willst, sondern du machst dann am nächsten Tag eine Nacherzählung, eine Spielanalyse und da passt dann natürlich dann auch viel mehr der Ton von Toni Kroos rein, der sich dann möglicherweise nicht auf seine Kinder, sondern nämlich auf den eigentlichen Matchwinner, und das ist der Torhüter von Real Madrid, bezieht.
Ja, er hätte natürlich auch fragen können, Thibaut Courtois, ist er der Erste, der Red Bull aus dem Pokal trinken darf? Nein, aber ich finde, die Fragen hatten alle ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt ja auch Sender, die machen dann so eine Art Jubeljournalismus und die posten dann im Internet, stark Jungs, wir sind stolz auf euch. Da fehlt mir dann aber die journalistische Distanz. Und Toni Kroos fing ja an und hat darüber gesprochen, wie toll es gewesen sei, dass alle seine drei Kinder, die sind 3, 5 und 8 Jahre alt, dieses Champions-League-Finale live im Stadion gesehen haben, er ist ja mittlerweile auch schon 32 Jahre alt, nochmal in einem so wichtigen Spiel live begutachten konnten. Aber er kann von Glück reden, dass sie im Stadion waren und eben nicht Fernsehzuschauer gewesen sind. Denn dann hätten sie ihren Papa sehr, sehr unflätig erlebt. Denn das, was er da gesagt hat, sagt man ja normalerweise nicht in Anwesenheit seiner Kinder.
Ja. Und mich hat es auch ein bisschen verwundert, weil ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ein gemeinsamer Kollege von uns, auch ein gemeinsamer Freund, der hat Toni Kroos mal vor seiner Dokumentation, bevor die veröffentlicht wurde, bei ihm zu Hause.
Vor diesem Amazon Prime-Film, ne? Ja, genau.
Hat er ihn mal in der Gated Community in Madrid besucht und da ist er eigentlich auch so sehr familienumgänglich, sehr freundlich mit allen Menschen umgegangen. Also nicht nur mit seinen eigenen Kindern, sondern eher hat er den großen Familienvater rausgehängt. Okay, das hat er jetzt in diesem Fall auch. Aber ich finde, er hat sich doch sehr, sehr, sehr aufgespielt und vor allen Dingen, wie gesagt, noch einmal, ich finde, es gibt auch manchmal Gründe, aus Fußballersicht ein Interview abzubrechen. Aber ich fand, da waren wir jetzt wirklich ganz weit von entfernt.
Absolut.
Oder?
Und ich glaube, er hat auch ein Problem mit seiner Wahrnehmung in Deutschland. Er ist nach der WM 2014 von München nach Madrid gewechselt. Der Spitzname Querpass Toni ist ja keiner, den er von seinen Mitspielern bekommen hat. Das ist ja etwas despektierlich. So der Name, der oft fällt, wenn Kroos eben nicht so auffällig spielt. Er hat, finde ich, ein sehr gutes Finale gespielt gegen den FC Liverpool. Zur sportlichen Analyse kommen wir ganz bestimmt auch noch. Aber ich glaube, er hat mit seiner Wahrnehmung in Deutschland ein Problem und das kam da so richtig durch in diesen 1,40 waren es, glaube ich, am Ende, diese Interviewsequenz. Und ich glaube, da hat was in ihm rumort. Da saß was etwas tiefer, was eigentlich auch nicht sein kann. Und ich finde es auch so ein bisschen, ich meine, wir Deutschen haben ja auch oftmals so die Eigenart, dass wir uns selber so sehr kritisieren, indem wir sagen, ja, dieses oder jenes Verhalten sei ja typisch deutsch so. Und er hat ja, als er gar nicht mehr im Bild war, aber du hörtest im Hintergrund noch gesagt, ja, du stellst hier 2 negative Fragen. Daran merkt man wieder, dass du aus Deutschland kommst. Das sei typisch deutsch. Es mag sein, dass in diesen 8 Jahren, die er mittlerweile ja auch in Madrid lebt, er natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel oder eine ganz andere Sicht auf sein Heimatland hat. Aber auch das passt zu dem, was, finde ich, meine Frau meinte, das ist auch arrogant. Er wirkte da durch und durch arrogant und ich glaube, da sitzt was sehr, sehr tief unter der Oberfläche, was mit seiner Wahrnehmung hier in Deutschland zu tun hat. Toni Kroos hat seinen 28. Titel gewonnen. Er ist sicherlich der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Fußballer und das wird sicherlich auch jahrelang noch so bleiben. Aber er wird, so sieht er sich, glaube ich, auch von den deutschen Fans nicht so sehr geliebt.
Also die Buchhalter, glaube ich, haben heute zum Wochenstart gesagt, Toni Kroos war irgendwas zwischen toll und kaben, statt soll und haben. Aber vielleicht war es auch ein bisschen großkotzig, dessen Auftritt.
Oder großspurig.
Das sowieso auch. Und das, was du gesagt hast, das hat er ja schon häufiger aufblitzen lassen in patzigen Interviews. Wir erinnern uns an dieses Spiel, wo er diesen herrlichen Freistoßtreffer erzielt hat und Deutschland vor dem Ausscheiden bewahrt hat
gegen Schweden,
wo er auch gesagt hat,
das auskam dann gegen Südkorea im Spiel danach.
Genau, die gesagt hat, die da oben, ne, so nach dem Motto, die deutschen Fans da oben unterm Dach, die hätten das ja lieber gewollt, Deutschland hätte es ja lieber gesehen, dass wir ausgeschieden wären. Also ich glaube, er sieht sich ein bisschen als den Verkannten an. Und deswegen ist er möglicherweise auch mit Nils Kaben verkantet.
Ja, und er sieht, also aus seiner Sicht verstehen die Deutschen das Spiel nicht und in Spanien bekommt er sehr viel Verständnis. Toni Kroos hat ganz viele Ballkontakte. Toni Kroos ist aber jetzt nicht derjenige, der immer den entscheidenden Pass spielt oder der viele Tore schießt. Er spielt vielleicht den Pass, den vorletzten oder drittletzten Pass und er ist jemand, den kannst du im Bedrängnis immer anspielen. Bela Reti, der ZDF-Kommentator am Samstag, hat es gut gesagt. Er ist der Tempomat des Spiels von Real Madrid. Ich finde, dieser Ausdruck beschreibt Toni Kroos' Rolle auf dem Fußballplatz ganz gut. Aber er findet oder er sieht sich wahrscheinlich von den Spaniern mehr geliebt oder fühlt sich von ihm besser verstanden als vom deutschen Fußballpublikum. Aber eins ist ja auch klar, mit diesem Interview hat er eine Zukunft als ZDF-Experte. Das ist mal Fakt.
Er möchte ja seinen Vertrag jetzt auch nochmal um 2 Jahre verlängern, ne? Also von daher, ja.
Eistonne, Mertesacker, weißt du, ne?
Ja, ja, das stimmt. Ach, das, ja klar. Oder ja.
Mertesacker war Boris Büchler gegenüber patzig und ist jetzt ZDF-Experte. Ich glaube, spätestens bei der EM im eigenen Land 2024 werden wir Toni Kroos als ZDF-Experte erleben.
Ja, kann gut sein. Oder natürlich für die Älteren unter uns Rudi Völler gegen Waldemar Hartmann, ne?
Oh, das war auch schön damals, ja. Es gibt immer mal wieder solche Ausbrüche. Hast du das mal gehabt, dass du mit einem Spieler so aneinander geraten bist?
Ja, ich hatte das mal, wer war das denn noch, von Hannover 96 in dieser Saison, ist noch gar nicht so lange her, da haben sie zu Hause gegen Nürnberg, ich meine, verloren und da hat mir auch einer irgendwie so sagen wollen, so du mit deinen Scheißfragen, du redest jetzt hier schon wieder alles schlecht. Und ich hatte das mal, da habe ich mich allerdings auch verhört und zwar.
Aber du willst nicht sagen, welcher 96-Spieler das war?
Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, ich müsste es nochmal nachgucken. Aus dem Kopf weiß ich nicht mehr. Und einmal bin ich aneinander geraten mit Robert Zieler. Und zwar hatten die Hannover 96-Fans in irgendeiner Krise mal gesungen, außer Zieler könnt ihr alle gehen. Und Zieler hatte in dem Spiel gepatzt und ich hatte irgendwie was verstanden, dass das Gegenteil bedeutete. Und dann habe ich ihn im
außer Zieler dürft ihr alle bleiben.
Ja, also irgendwie, natürlich nicht, aber so irgendwie so ähnlich. Wie gesagt, der konträre Kontext war bei mir hängen geblieben und ich hatte ihn direkt darauf angesprochen und habe gesagt, so ist es denn nicht irgendwie bitter, heute patzen sie und da hat er so einen Flutschfinger gehabt, den Ball einfach mal durchrutschen lassen und jetzt pfeifen die Fans sie auch noch aus. So sinngemäß und dann hat er zu mir gesagt, ja, hör doch mal richtig hin, du kannst ja nicht mehr richtig hin. Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid. Habe ich noch eine Frage gestellt zur schlechten Leistung von Hannover 96 und dann ist er auch einfach gegangen. Du hattest das doch mal mit Roman Weidenfeller, oder?
Ja, ich hatte das, ich habe mit Roman Weidenfeller, genau, da habe ich auch nach einer Torhüteraktion gefragt. Er sah dabei ein oder zwei Gegentoren unglücklich aus, nach einer Niederlage in Wolfsburg war das übrigens. Und da hat er mir empfohlen, doch mal eine Brille aufzusetzen. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber Kontaktlinsen. Und dann war halt auch kein vernünftiges Interview mehr möglich. Und ich hatte das auch mal in Hannover mit Niklas Füllkrug. Da weiß ich aber nicht mehr genau, was der Auslöser war. Aber im Endeffekt fand ich das gut, weil er hat zugehört und hat auch direkt geantwortet und hat im Prinzip sich und seine Mannschaft verteidigt. So erinnere ich das noch. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was meine Fragen waren und was die Antworten waren. Das war auf jeden Fall in der Abstiegssaison von Hannover 96. Klar, Füllkrug ist jetzt ja auch schon eine Weile bei Werder. Also Hannover scheint auf jeden Fall da ein gefährliches Pflaster zu sein.
Und mir fällt noch gerade was ein. Hast du nicht mal, als Felix Groß noch bei Eintracht Braunschweig spielte, wie Felix Groß auch ja, mit einer Frage konfrontiert. Hat er das nicht auch abgebrochen? Schon stellen eine ordentliche Frage oder so?
Genau, Felix Groß, stimmt. Ja, du hast recht. Der war ja mal bei Twitter sehr aktiv oder ja, ist er immer noch. Ja. Und meine Einstiegsfrage war, glaube ich, wenn Sie dieses Spiel in einem Tweet verfassen müssten, wie würde er lauten oder irgendwie so in diese Richtung. Und da hatte er keinen Bock drauf. So, ja, kann ich auch verstehen.
Aber wieder auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, weißt du, das wird auch irgendwie immer so als altbacken oder wie auch immer dargestellt, so nach dem Motto, ihr Reporter stellt immer die gleichen Fragen, dann stellt man mal eine andere Frage und dann haben sie auch keinen Bock drauf. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt ja auch keinen so nach dem Motto, wir und die. Ich glaube, in diesem Fall haben wir jetzt ja gerade analysiert, hat Toni Kroos da einfach überreagiert und auch in Anbetracht seiner Klasse, seiner Weltklasse, seiner Größe, seines Stellenwerts für den deutschen und für den internationalen Fußball, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat er doch eigentlich gar nicht nötig, oder?
Nee, ich glaube, er ist dadurch jetzt nicht sehr viel beliebter geworden, wenn das seiner Wahrnehmung nach vielleicht das Problem war hier in Deutschland, in seinem Heimatland. Okay, das war das Nachspiel. Es kam ja auch der Wunsch auf, dass wir auch über das Vorspiel reden. Meinte er jetzt über die Vorkommnisse beim Einlass? Da kann ich auch nur das wiedergeben, was man jetzt so gelesen und gehört hat. Also, dass französische Polizisten gegen Fans und auch gegen Familien mit Kindern mit Tränengas und Pfefferspray vorgeht, geht natürlich gar nicht. Selbst die britische Regierung hat sich ja inzwischen eingeschaltet und hat die Forderung des FC Liverpool unterstützt, das Ganze mal näher zu untersuchen, und auch die Merseyside-Polizei, also Beamte, die aus Liverpool mit nach Paris zum Finale gekommen sind, haben gesagt, die Fans hätten sich da vorbildlich verhalten. Offenbar war die UEFA mit dem Stade de France, in dem ja auch nicht zum ersten Mal ein so wichtiges Fußballspiel stattgefunden hat, ein bisschen überfordert, was einen reibungslosen Einlass an den Drehkreuzen betrifft. Aber er meint vielleicht auch die Eröffnungsshow, die total überflüssig war, wenn du mich fragst.
Ja, bei so viel Verspätung dachte ich, dass möglicherweise jetzt Jan Delay da vorher gespielt hätte. Aber der Delay kam halt durch etwas anderes zustande, hast du gerade erörtert. Oder ich hatte auch Überschriften aus Frankreich gelesen, die statt Stade de France, Stade de Farce geschrieben hatten. Ja, übrigens auch ganz interessant zu sehen, René Adler, der war auch mal bei uns zu Gast hier in diesem Podcast, der war ja auch mit seiner Frau und ich glaube ein paar ehemaligen Kollegen, Nigel de Jong und also was habe ich da gesehen, bei Instagram, der war ja auch da unterwegs und hat auch geschrieben, dass das die absolute Frechheit war. Also diese Menschen, die da schon fast in quetschähnlichen Zuständen da rund um das Stadion, das ja wiederum auch, hatten wir schon im Vorgespräch drüber gesprochen, du bist noch nicht da gewesen, aber das sehr, sehr weitläufig ist. Ich bin bei der EM 2016 mal da gewesen. Das ist eigentlich ein riesengroßes Stadion, das nicht nur riesengroß ist mit seinem Fassungsvermögen, sondern das auch eben drumherum einen riesengroßen Vorplatz hat oder ein riesengroßes Radiusareal ringsherum um das Stadion hat. Also von daher ist es tatsächlich A, aufzuarbeiten und mir nicht klar, was da schiefgelaufen ist.
Gut, wir alle wissen, dass vor 7 Jahren in diesem Stadion auch ein Terroranschlag passierte. Vor diesem Hintergrund kann ich immer sehr intensive Kontrollen verstehen, aber dahingehend habe ich jetzt nichts gehört. Es ist schwierig, es nachzuvollziehen, warum es dann dazu kam, dass es so lange gedauert hat. Die UEFA behauptet ja, viele tausende Fans des FC Liverpool hätten sich versucht, mit gefälschten Tickets Zutritt zum Stadion zu gewähren. Und im ZDF war es ja auch so. Ich finde, das kann man auch nochmal thematisieren. Da lagen die Kollegen, als klar war, dass das Spiel verzögert beginnt, nicht ganz richtig. Christoph Kramer, der ZDF-Experte, hat noch so scherzhaft gesagt, ja, da hatten die englischen Fans vielleicht schon ein bisschen viel getrunken oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ob das seine Aussage war, aber es ging in diese Richtung. Aber in der Halbzeit, nachdem dann auch genauere Informationen vorlagen und auch die Bilder und auch ein ZDF-Kameramann auch Bilder von Fans zeigte, die da an den Zaun gequetscht waren und diese chaotische Szenerie beschrieben haben. Danach hat das ZDF, also während der Halbzeitpause, dann auch alles richtig gestellt. Das kann ich noch erwähnen, und ansonsten müssen wir auch über das Spiel sprechen, finde ich, weil es war ja schon ein sehr besonderes Finale, in dem jetzt nicht vielleicht die bessere Mannschaft gewonnen hat.
Wie hat unsere Social Media Redaktion so schön getwittert? Courtois, ne va plus, nichts geht mehr. Also
9 Paraden. Ja. 9 Paraden.
Und was für welche?
Weltklasse.
Ja. Und das bei diesem unfassbar hohen Anlaufen, bei diesem unfassbar starken, ausgeprägten Gegenpressing, das Liverpool gespielt hat, wo man vor allen Dingen in den ersten 20, 25, in den ersten 30 Minuten eigentlich dachte, wann fällt das Tor, wann kommt Real Madrid endlich aus diesem Schwitzkasten raus? Und dann gab es eine Situation, die ich bis heute nicht so hundertprozentig begriffen habe. Das war das Tor, das dann keins war, von Benzema.
Ja.
Aber ja, Courtois, das war wirklich, das war unfassbar, oder?
Ja, aber ich finde, es war nicht der einzige Grund. Also er hat natürlich mega Chancen von Salah vor allen Dingen vereitelt, aber Auch Mané hatte diesen Pfostenschuss, der Ball landete am Pfosten, nachdem Courtois ihn noch an den Pfosten gelenkt hatte. Madrid hatte auch ein bisschen mehr zu bieten. Also ich fand sie immer gefährlich. Vor allen Dingen, da sind wir jetzt wieder bei Toni Kroos und zwar bei seinen fußballerischen Fähigkeiten. Seine Pässe in die Schnittstelle, die kamen genau. Und auch Modric hatte einmal so einen Pass, da wollte er Vinicius Junior auf die Reise schicken und im letzten Moment hat Trent Alexander-Arnold das Bein noch gehoben, sonst hätte es eine 1-gegen-1-Situation gegeben und möglicherweise schon früher das Führungstor für Real Madrid gegeben. Ich fand Madrid auch körperlich sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat Mentalität gezeigt. Carvajal fand ich stark auf der Außenverteidigerposition, hat Trent Alexander-Arnolds offensive Fähigkeiten ganz gut eingedämmt. Ich fand Militao in der Abwehr teilweise auch grandios, was sein Timing angeht, in den Zweikämpfen, wie er im letzten Moment immer wieder ein Bein dazwischen bekommen hat. Natürlich hätte Liverpool gemessen an den Chancen dieses Spiel gewinnen können, aber wenn man die Champions League-Saison als Ganzes betrachtet, dann fällt auf, dass Real, Paris, Chelsea und Manchester City, also drei potenzielle Finalkandidaten oder sogar Champions League-Siegerkandidaten aus dem Weg geräumt hat. Und in Summe war das verdient. In den 90 Minuten, die wir da in Paris gesehen haben, war es glücklich, aber trotzdem war Real, finde ich, ein verdienter Sieger, auch wenn Real Madrid ein bisschen anders gespielt hat. Die Mannschaft kommt über Mentalität. Benzema hätte den Rekord von Cristiano Ronaldo, den Rekord an geschossenen Toren in einer Champions League-Saison brechen können. Steht bei 15 Treffern, 17 hätte er erzielen müssen, um diesen Rekord einzustellen. Er war ja auch stets gefährlich. Und
Casemiro auch so ein bisschen der Assi-Abräumer, ne? Also das meine ich jetzt gar nicht so böse.
Schon immer gewesen.
Aber so richtig schön.
Schon immer gewesen. Ja natürlich. Also auch Kroos und Modric oder Kroos und Casemiro, das waren teilweise, war das eine Doppelsechs. Kroos hat stellenweise defensiver gespielt. Und auch das ist dann eine Leistung, wenn du den Gegner so bearbeitest und in den entscheidenden Momenten da bist. Und das war Real Madrid. Was aber nicht heißen soll, dass es andersrum verdienter gewesen wäre. Klar, der FC Liverpool hätte eigentlich, wenn man die Spielanteile zugrunde legt, dieses Finale gewinnen müssen.
Und da sind zwei komplett unterschiedliche Kulturen meines Erachtens aufeinandergeprallt. Auf der einen Seite so dieses unfassbar emotionale, dieses Jürgen Klopp-like, dieser Fußball, der da zelebriert wird. Und wir sind ein Team und haben auch diese Weltklasse-Spieler, die mit Esprit und Gegenpressing und taktischer Raffinesse nach vorne spielen. Und auf der anderen Seite dieser Jupp Heynckes-Fußball, wo du draußen Carlo Ancelotti im Jupp Heynckes-Kostüm stehen hast, nee, umgekehrt, Jupp Heynckes im Carlo Ancelotti-Kostüm, der ja eigentlich auch schon wecker als weg war und dann auch mal wieder zurückkommt und so ein bisschen dieses Franz Beckenbauer-like geht raus und spielt Fußball, Leute, und dann spielst du da mit langen Bällen in die Spitze in der Hoffnung, dass dann da irgendwie was funktioniert.
Aber es waren ja keine plumpen Bälle nach vorne auf
Gut. Dafür sind sie auch zu gut.
Das waren man kann ja fast so einen Chirurg als Beispiel heranziehen. Bei dem muss in der Operation jeder Schnitt sitzen. Und bei Modric, der ist 37 oder fast 37, da hat auch wirklich jeder Ball gestimmt. Und ich finde, wenn du schon so viele Titel gewonnen hast, für 8 Spieler von Real Madrid war das der 5. Champions-League-Titel. Nicht alle haben diese 5 bei Real geholt. Kroos wurde ja auch einmal beispielsweise mit dem FC Bayern Champions League Sieger. Aber wenn du 4-mal diesen Titel schon geholt hast und dann noch ein 5. Mal mit allem, was du geben kannst, versuchst, diesen Titel zu holen, das ist auch, finde ich, großer Sportsgeist und eine riesengroße Mentalität. Benzema, Casemiro, Carvajal, Modric, die haben jetzt alle ebenso wie Toni Kroos zum 5. Mal den Champions League Titel geholt. Das waren ja keine Mitläufer, die. Und das zeichnet auch die Mannschaft aus. Also da war keiner satt oder so. Und oftmals wirft man Mannschaften ja vor, sie hätten den Umbruch versäumt. Aber nee, ein Benzema kann sich bei Real erst seitdem entfalten, seitdem Cristiano Ronaldo nicht mehr da ist, seit 2018. Der ist für mich mittlerweile, Karim Benzema, zumindest in der aktuellen Saison, die gerade zu Ende gegangen ist, der beste Stürmer der Welt.
Noch vor Robert Lewandowski?
Ja, und da muss ich übrigens mich korrigieren, also nicht was die Aussage angeht, dass Benzema besser ist als er. Ich habe ihn ein Jahr älter gemacht, als er eigentlich ist in der vergangenen Folge. Er ist 33 und wird im August 34. Ich habe, glaube ich, schon, ich kam gerade aus dem Urlaub, ich habe vor meinem geistigen Auge schon den Urlaub 2023 geplant und war irgendwie in der vergangenen Folge die ganze Zeit im Jahr 2023 gefangen. Lewandowski ist 33 und wird im August 34. Das nochmal zur Klarstellung.
So viel zum Thema Klarstellung. Ja, Real Madrid, man kann sagen, Qualität von Henkel. Sie haben den Henkel-Pott wiedergeholt. Und ja, das war schon ein großes Spiel irgendwie. Es war jetzt irgendwie nicht das Torfestival, was man möglicherweise vielleicht auch erwartet hatte. Es war ein großes Spiel. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Das war seit langem mal wieder oder vielleicht auch seit dem Europa-League-Finale mal wieder ein Spiel, das ich wirklich auch sehr, sehr gerne über 90 Minuten gesehen habe. Und doch, das Schöne ist doch letztendlich auch, dass Podcasts doch genau davon zehren, dass es ein Spiel gibt mit unterschiedlichen Geschichten und wir uns unterschiedliche Geschichten rausgreifen können, um sie nochmal nachzuerzählen und noch ein bisschen meinungsstark darüber zu philosophieren.
Vor einer Woche haben wir ja sehr lange über das Spiel, das in Hamburg stattgefunden hat, gesprochen, das Relegationsrückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC. Auch da gibt es, finde ich, immer noch viele Geschichten zu erzählen. Hast du mitbekommen, was Kevin Prince Boateng im Spiegel gesagt hat über seine Zeit bei Hertha, über die zurückliegende Saison?
Meinst du in dem Spiegel, als er gerade frisch geduscht als Klasner als Titelträger Mannschaftsbus gestiegen
ist? Ich meine in dem Magazin, in dieser Stadt hergestellt und produziert wird. Also wir brechen für euch die Bezahlschranke, die Aussagen oder das Interview von Kevin Prince Boateng war nämlich bei Spiegel Online hinter der Bezahlschranke versteckt. Aber ich will dir mal die wichtigsten Aussagen von Boateng in diesem Interview vorlesen und wahrscheinlich schüttelst du danach genauso den Kopf, wie ich es getan habe, als ich diese Aussagen gelesen habe. Also Boateng sagt, und damit meint er erstmal Typhoon Korkut. Und er, also Korkut, hat mit uns auf Englisch gesprochen. Keiner wusste warum. Stellt sich das vor in der Kabine. Der Trainer steht da und spricht mit der Mannschaft, die natürlich auch einige Spieler in ihren Reihen hat, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die ganze Zeit auf Englisch und niemand hinterfragt das. Und dann sagt Boateng im selben Interview auch, nachdem Korkut weg war, ist Fredi, also Fredi Bobic, an mir vorbeigelaufen und hat lediglich gesagt, schade mit Korkut, schau einfach auf dein Handy. Ja, und dann hat er festgestellt, dass Felix Magath Trainer wurde von Hertha BSC. So hat der vermeintlich wichtigste Hertha-Spieler vom Trainerwechsel erfahren. Und dann sagt er noch auf die Woche mit Magath angesprochen, naja, wir haben gegen den HSV gespielt, Magath ist dort eine Legende, vielleicht war er dadurch seine emotionale Bindung zum Verein unterbewusst nicht unbefangen, die beste Mannschaft aufzustellen, um seinen Lieblingsverein wegzuhauen. Ich habe die Ansprache vor dem Spiel gehalten, Magath war gar nicht da. Der Co-Trainer hat neben mir gesessen, mir den Laserpointer in die Hand gedrückt und gesagt, rede du mit der Mannschaft. Er ist schon skurril irgendwie, ne? Also man kann man sich gar nicht vorstellen, dass in einer Bundesliga-Mannschaft das Tagesgeschäft so läuft.
Nee, kann man sich echt nicht vorstellen.
Wie es Boateng beschreibt.
Ich habe mich übrigens gerade eben dabei gefragt, also das ist ja so, wenn man so eine teure Flasche mit in so einen Laden nimmt, ne? Ist das jetzt eigentlich das, was Bobic nachträglich noch bezahlen muss, das Korkgeld?
Ja.
Eigentlich schon, ne?
Jetzt habe ich gerade einen Lakritz im Mund.
Macht nichts. Also ich überbrücke. Also von daher, das, was du gesagt hast, ist natürlich wirklich sehr merkwürdig. Und deshalb leuchtet mir das auch eigentlich überhaupt gar nicht ein, weshalb auf der Mitgliederversammlung bei Hertha BSC Lars Windhorst ausgepfiffen wurde. Kann ich überhaupt nicht verstehen.
Der hat so viel für den Verein getan.
Wollte ich gerade sagen. Der hat so viel für den Verein getan. Also, dass der nun, ausgerechnet der nun ausgepfiffen wird, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber Niklas Stark hat jetzt auch schon für den zweiten starken Transfer bei Werder Bremen gesorgt. Nach Amos Pieper, Niklas Stark, zwei ablösefreie Spieler für Werder Bremen.
Zwei Absteiger. Ja. Oder ein Absteiger und ein Fast-Absteiger. Ja. So könnte man diese Transfers negativ auslegen. Aber ich glaube schon, dass Pieper Entwicklungspotenzial hat. Und Stark ist halt ein überdurchschnittlicher, vielleicht auch nur ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Aber Bundesliga-Durchschnitt wäre für Werder Bremen ja ein erstrebenswertes Saisonziel. Das hieße ja Klassenerhalt.
Ja, das stimmt. Die Werder-Möwe gab es doch früher, dann ist das vielleicht ja auch ein starker Pieper. So, worüber müssen wir noch reden? Wir müssen, finde ich, auf jeden Fall noch über, Achtung, folgendes Zitat sprechen. Und zwar meine Zeit beim FC Bayern, das war jemand anders, beim FC Bayern München ist zu Ende.
Robert Lewandowski?
Ja.
Hat dir das so gesagt?
Kann nicht sagen, ob ich in der kommenden Saison, so hat er das gesagt, natürlich mit diesem typisch bayerischen Akzent, beim FC Bayern München spielen werde. Und das so ein bisschen ja auch aus der Comfortzone heraus. Also
aus der Boxengasse, ne? Er war ja in Nago gestern beim Formel 1 Grand Prix und hat dem polnischen Fernsehen ein Interview gegeben, in dem er von Spanien geschwärmt hat.
Ja.
Er habe ja auch ein Haus auf Mallorca und Spanien könnte er sich gut auch als Arbeitsplatz vorstellen.
Übrigens, ich muss noch mal ganz kurz, wir müssen gleich noch mal einhaken. Wir spulen noch mal ganz kurz zurück, bevor wir das Champions League Finale ganz final ad acta legen, was wir eigentlich schon getan haben, möchte ich dich noch mit einer Frage konfrontieren, auch für euch da draußen zum Mitraten. Und zwar, welcher Superstar war am Sonnabend im Finale von Paris und einen Tag später nur noch im Achtelfinale?
Hä?
Ja. Welcher Superstar war am Sonnabend oder am Samstag im Finale von Paris und einen Tag später nur noch im Achtelfinale?
Keine Ahnung.
Rafael Nadal.
Ach. Ja, ja, ja.
Und was ich mich gefragt habe, bei so vielen Spaniern, die ja im Stadion waren, war Rafael Nadal im Heuhaufen? Okay, wollen wir weitermachen mit Robert Lewandowski?
Die Nadal im Heuhaufen?
Ja. Na gut.
Aber Robert Lewandowski, ja, ich meine, er macht das, was er vor mittlerweile, sind es glaube ich 10 Jahre, vor 10 Jahren auch bei Borussia Dortmund gemacht hat. Er versucht seinen Wechsel zum anderen Club. Damals war es der Wechsel von Dortmund nach München, der da mit einem Jahr Verzögerung stattgefunden hat.
Ja.
Er versucht diesen Wechsel durchzudrücken zum FC Barcelona. Und trotzdem sitzen die Bayern am längeren Hebel, weil sein Vertrag noch bis 2023 läuft. Die Problematik ist so ein bisschen, wenn er dann erst in einem Jahr wechselt, dann muss sich wahrscheinlich auch Hasan Salihamidžić, der ja auch gegen viele interne Widerstände anarbeiten muss, den Vorwurf gefallen lassen, den nächsten verdienten Spieler ablösefrei ziehen zu lassen. Nach Alaba, nach Boateng, Martinez, okay, den kann man jetzt nicht in einem Atemzug mit Alaba und Boateng nennen, aber der Wechsel von Alaba zu Real Madrid tat den Bayern auch richtig weh und für den gab es ja auch keinen Cent, nicht mal 50 Cent. Und ja, aber ich bleibe bei meiner Meinung, wenn du einen Umbruch einleiten willst, dann musst du diesen Umbruch in Anwesenheit von Lewandowski einleiten, weil dieser Spieler dir immer noch 40 bis 50 Tore pro Saison garantiert.
Ja, das haben wir in der letzten Folge ja schon in Form eines ausgiebigen Streitgesprächs versucht zu klären. Aber was ich wirklich schon fast als Affront empfinde, ist die Art und Weise, wie Lewandowski das jetzt doch durch die Öffentlichkeit spült. Also ich habe da ja mal ganz klar meine Meinung. Ich habe ja auch gesagt, ich finde, er hat sich das schon auch verdient und du hast eine andere Meinung, ist auch völlig okay. Aber ich finde es schon jetzt auch, das ist für mich next level, ne? Also dass er da im Umfeld der polnischen Nationalmannschaft sich da aufs Podium setzt und sagt, so meine Zeit beim FC Bayern München geht zu Ende. Wir leiten hier eine neue Ära ein und ich kann nicht sagen, ob ich noch eine Saison beim FC Bayern München spiele. Das ist ja auch ganz klar jetzt der nächste Schritt in Richtung Eskalation.
Ja, und das ist ein
Spiel,
das er gemeinsam mit seinen Beratern spielt. Ich glaube nicht, dass er lustlos Lever ist. Im Dortmund war es danach ja auch nicht. Und ich glaube, und das behaupte ich einfach mal mit voller Überzeugung, wenn er in München bleiben muss und die Saison dann wieder im August losgeht und er dann irgendwann wieder 2 oder 3 Tore in einem Spiel schießt, vielleicht reicht auch ein Treffer, das entscheidende Tor im Saisoneröffnungsspiel gegen Hertha BSC, dann werden ihn die Bayern-Fans wieder feiern. So etwas ist ja auch schnell vergessen. Und das ist part of the business, aber kein Part, den ich gut finde, aber in Lewandowskis Kosmos wahrscheinlich ein Stilmittel, dessen man sich bewusst bedient und zwar erneut bedient.
Also das heißt, wir werden den Anstoß Folgentitel, wenn Robert Tschüssikowski sagt, nochmal erstmal auf Hold legen, ja?
Ja,
vielleicht noch nicht.
Vielleicht machen wir irgendwas mit Kroos.
Mit Kroos, ja, okay.
Wenn bei Real die Freude Kroos ist.
Ja, wir machen das mal, wir geben das mal wieder Jungfernmatt, Scholz and Friends und den ganzen anderen Hamburger Hipster-Werbeagentur mit auf den Weg und dann finde ich das gut, auf jeden Fall.
Pass mal auf, kennst du den hier noch? Warte mal.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult-Rubrik ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel.
In der ARD Sportschau sind ja gestern gefühlt zwischen 19.15 Uhr und Anne Will 32 Pokalspiele ausgelost worden. Und wir wollen euch jetzt sagen, welche, nein, 32 Schlagzeilen nicht, aber 6 Schlagzeilen am Tag danach, also dann wahrscheinlich Ende Juli, Anfang August in den Zeitungen stehen werden. Fabian hat sich 3 Spiele rausgepickt, über die er orakelt, und ich habe das auch bei 3 Spielen getan. Ich weiß aber nicht, was er sich ausgedacht hat. Er weiß ebenso wenig, welche Spiele ich mir vorgenommen habe. Ihr kennt das. Fang du doch mal an.
Machen wir es abwechselnd?
Ja.
Okay. Ich fange mal an mit der Bild-Zeitung München. Wolf erlegt Löwen. BV bibbert sich weiter. 1:0 durch den Spieler, der mit Marius, jetzt fehlt mir gerade der Vorname, Marius Wolf schießt das 1:0 gegen 1860 München. Das ist natürlich das Spiel 1860 München gegen Borussia Dortmund. Wolf erlegt Löwen, BV bibbert sich weiter.
Das ist ja der Nachfolger von Erling Haaland. Dieser Nachfolger wurde ja zumindest frisurentechnisch schon während der abgelaufenen Saison. Aber er wird wahrscheinlich dann zumindest nicht langfristig Haaland 1:1 ersetzen können. Aber in diesem Pokalspiel wird er schaffen, sagst du. Ich finde es lustig, das Spiel habe ich mir auch rausgesucht. Nein. 1860 München gegen Borussia Dortmund, aber mit einem anderen Ausgang. Bär lässt Löwen jubeln, 60er Sensation gegen desolate Dortmunder. Das ist die Münchner TZ, und Bär ist natürlich Marcel Bär, der Drittliga-Torschützenkönig, der Stürmer von 1860 München. Bär lässt Löwen jubeln, 60er Sensation gegen desolate Dortmunder. Die TZ wird so titeln.
Dann haben wir natürlich das Duell, da bin ich mir ganz sicher, das wirst du dir auch rausgesucht haben. Das ist ein Duell für Fußball-Feinschmecker, und zwar Elversberg gegen Bayer Leverkusen.
Nein.
Ein Elver gegen Elversberg. Bayer Leverkusen mit Glück eine Runde weiter. Ein Elver gegen Elversberg. Bayer mit Glück eine Runde weiter.
Da ist die Werkself dann über den Werks-Elversberg. Aber wo lesen wir das?
Ach so, in der Elversberger Tageszeitung.
Ah ja, genau, in der Saarbrücker Zeitung vielleicht. Also Elversberg ist ja, Elversberg ist ein, gehört zu Völklingen. Völklingen ist die Bergbauregion im Saarland. Und der SV Elversberg, der ist jetzt ja auch in die dritte Liga aufgestiegen.
Übrigens, weißt du, was ich gehört habe? Dass wenn die mal so richtig mit der aktuellen Regierung auf Konfrontationskurs sind, dann gehen die alle auf die Straßen und sagen, wir sind das Völk.
Lingen.
Ja.
Ja, genau. Das Spiel habe ich nicht, aber ich habe ein anderes.
Ja.
Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Und da müsst ihr euch jetzt vor eurem geistigen Auge einmal das Werder-W, das ihr aus dem Vereinswappen kennt, vorstellen. Denn diese Schlagzeile ist ein bisschen farblich unterlegt. OW. Werder Panne in Klammer auf Kott, Klammer zu Bus. Bremer rumpeln raus. Die Bild, also Cottbus, der Regionalligist, wird Werder Bremen besiegen. O, W, und das W dann so in der Werder-Edition. Werder Panne in Cottbus, Bremer rumpeln raus.
Bild. Das ist wirklich die Bild-Zeitung. Ich habe auch die, ich habe nicht die Bild-Zeitung Hamburg, sondern ich habe hier die Mopo. Und zwar, weißt du denn auch, bei welchem Spiel wir sind?
Teutonia Ottensen, RB Leipzig.
Ja.
Ein Retortenverein gegen den anderen.
Wie bei den Hotten Otten. Der Teuton, ja, macht die Musik. Dann Ton groß geschrieben. Teuton, ja, macht die Musik. Pokal K.O. für RBL.
Das wäre schön.
Wie findest du das? Wie bei den Hotten Otten?
Finde ich gut. Teuton, ja, Ottensen. Ottensen, hier, ne, Stadtteil von Hamburg. Ein Verein, der ja auch ganz große Ziele hat. Die haben sogar die Drittliga-Lizenz eingereicht, aber sind in der Aufstiegsrunde jetzt gescheitert, aber haben großes Vor da in Ottensen. Das ist übrigens der Heimatverein von Erik-Maxim Choupo-Moting.
Ja.
Und ich frage mich, wo die wohl das Spiel austragen werden. Im Stadion Hohe Luft oder im Müllerntor-Stadion, im Volksparkstadion? Auf jeden Fall nicht auf ihrem eigenen Sportplatz da.
Nee, das stimmt. Was gibt es noch? Oder möglicherweise hier Edmund Plumbeck. In Norderstedt.
In Norderstedt, wäre auch möglich, ja. Ich habe noch ein Spiel, und zwar habe ich SV Oberbachern gegen Borussia Mönchengladbach. Oberbachern ist ein Oberligist. Wo ist nochmal Oberbachern? Ich glaube, Oberbachern ist so bei Offenburg, Kehl, nicht weit weg von Freiburg in Baden-Württemberg. SV Oberbachern gegen Borussia Mönchengladbach heißt die Paarung. 6 Tore in 5 Minuten, Gladbach lässt es Oberkrachern, schreibt der Kicker. Die Borussia kommt weiter.
Okay. genauso würden die es auch schreiben. Herrlich, ach herrlich. Ich liebe diese Rubrik, auf dass es möglichst viele DFB-Pokalrunden in diesem Jahr noch geben möge. Aber wahrscheinlich gibt es genauso viele wie im letzten Jahr auch, oder?
Ja, aber der Modus ist ein bisschen anders. Ich habe gelesen, das Viertelfinale erstreckt sich über mehrere Wochen und es findet in jeder Woche dann nur ein Spiel statt. Und das Spiel, das du eben hattest, Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig, das kann ja auch nicht Ende Juli, Anfang August ausgetragen werden, sondern ich glaube viel später, weil Leipzig ja ein paar Tage vorher noch den Supercup spielen muss als Pokalsieger gegen den deutschen Meister Bayern München.
Gegen Bayern München, und zwar am 30. ist das. Am 30. ist das angesetzt.
Und deswegen kann Leipzig nicht danach schon wieder oder im Zweifelsfall zeitgleich bei Teutonia Ottensen antreten.
Ich glaube, es gibt auch zum Teil neue Anstoßzeiten, ne? So 13
Anstoßzeit,
Uhr oder
13
so,
Uhr, ne? Sonntag 13 Uhr.
Also damit auch wirklich der DFB-Pokal nun auch als letzter Wettbewerb noch so richtig unattraktiv wird, hat man den nochmal so richtig schön auseinandergepflückt.
Ja, der fängt Freitag an und hört dann, ich glaube, montags wird auch gespielt. Ja. Also
endlich wieder Montagsspiele.
Ja, also wir werden da noch viele Schlagzeilen, Orakel in den kommenden Monaten anbringen können. Willst du den Opener nochmal hören?
Ja, gerne.
Denn das war ja, pass auf, der kommt so selten zum Einsatz, deswegen muss man ihn auch häufiger starten. Ja, starten ist jetzt das Stichwort, starten.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel.
Klingt auch so ein bisschen so, als würde Olli Schulz Jenny Elvers nachmachen, oder?
Ja, ich habe das ja gemacht.
Ich weiß.
Das ist eine High-End-Produktion.
Ja, das hört
Eigentlich hätte es heißen müssen, das war das Schlagzeilen-Orakel. Aber an dieser Version arbeiten wir noch. Wir können uns ja nicht um alles kümmern. Vielleicht werden wir da aber auch einen Pitch durchführen, dass irgendein Student im Hobbykeller das anfertigt für uns. Wäre ja auch mal eine Variante.
Marvin Schulz wechselt vom FC Luzern zu Holstein Kiel. Was haben wir noch für große Themen?
Ja, ich habe noch ein großes Thema. Flick, also nicht Hansi, sondern Flori. Florian Flick von Schalke 04 ist jetzt der U21-Nationalspieler. Rat mal, wie da sein neuer Spitzname ist.
Na? Flickflack?
Hansi.
Nee, wirklich jetzt?
Ist auch nicht sehr kreativ, ne?
Nee. Das war doch so wie bei Sven Bender, der wurde doch immer Manni genannt, ne?
Wegen Manfred Bender. Manfred Den gab es ja auch mal, ne?
Ja, jetzt blättern wir noch nervös mit dem Blick zur Uhr. Wir stellen fest, wir haben noch Sendezeit, aber wir...
Na, wir können ja auch die nächste Kultrubrik starten.
Eigentlich schon, ne? Auch da wartet natürlich wieder einiges. Ich überlege gerade noch, was gibt es noch zu erzählen? Ich hatte noch überlegt... Nee.
Das ist doof, wenn man keine Themen hat. Nee. Also ich habe schon noch welche. Also ich habe noch die Kultrubrik, meinen Beitrag für die Kultrubrik, die eigentliche Kultrubrik. Das Schlagzeilen-Orakel war ja nur so ein Lückenfüller, der es ab und zu alle paar Wochen, alle paar Monate mal in diesem Podcast schafft.
Genau, wir sprechen in der kommenden Folge, damit ihr schön abschalten könnt, über die Nations League ausführlich. Nein, machen wir natürlich nicht.
Müssen wir wahrscheinlich, ne? Weil dann ist ja auch nicht viel mehr. Die Nations League geht ja los jetzt am Wochenende. Deutschland spielt zweimal gegen Italien, einmal gegen Ungarn und einmal gegen England. Und das ist ja natürlich ein total blöder Zeitpunkt. Ich glaube, viele wissen das auch gar nicht. Die denken, okay, jetzt war Champions League-Finale, jetzt ist Sommerpause. Aber die müssen sich nochmal hochfahren, haben ja auf Marbella erst mit ihren Familien und mit ihren Mitspielern geurlaubt und nebenbei ein bisschen aktiv regeneriert. Aber das ist ja so wenige Monate, es sind, lass mich mal überlegen, dann 5 Monate vor WM-Start auch schon ein Härtetest.
Was ich übrigens wirklich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr da draußen, also wenn ihr so Stadiongänger seid, vor allen Dingen jetzt nach langer Abstinenz, wir durften ja immer nochmal wieder ins Stadion, aber viele durften ja eben nicht und haben sehnsüchtig das erwartet und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, Auge, dass man manchmal so denkt, so, oh, so letzter, vorletzter Spieltag, jetzt ist es eigentlich gerade so richtig schön und jetzt ist die Saison eigentlich schon wieder zu Ende, man kann so im T-Shirt oder in so einem ganz leichten Pullover ins Stadion gehen und es ist so eine herrliche Atmosphäre draußen, es riecht so nach Grill und nach Bier natürlich so um einen herum. Und
nach
ist so
Bierdusche
eine,
und Platzsturm riecht es
genau, so eine frühlingshafte Atmosphäre. Und das werden wir in diesem Jahr länger haben, weil wir, also was heißt wir, weil die zweite Fußball-Bundesliga ab dem 15. und dann, ich meine, zwei Wochen später dann auch die erste Liga wieder losgeht. Und das heißt, dieser Sommerfußball, der natürlich eigentlich für etwas anderes steht, den gibt es länger, zumindest in der zweiten Liga. Und die gesamte Hinrunde in der zweiten Liga wird ja auch bis Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft auch absolviert sein.
Also der FC St. Pauli wird vor WM-Start wieder Herbstmeister sein?
Ja.
Könnte sein, ne?
Die werden aber durch diesen Sommerfußball noch brauner sein, als sie ohnehin schon sind.
Die braun-weißen.
Ja.
Ja, um die mache ich mir auch Sorgen, aber das führte zu weit.
Ich freue mich übrigens schon, das werden wir auch nochmal, das tease ich hiermit an, wenn das Kicker-Sonderheft rauskommt, dann werden wir natürlich auch nochmal über
Warum
diese...
Warum haust du auch nicht mal so auf den Tisch heute hier?
Ja, weiß ich auch nicht. Merkst du, dass ich in einer ganz anderen... In einer ganz anderen Euphorie bin ich hier am Start. Manchmal ist so ein Tapetenwechsel auch mal gut für so einen Podcast.
Aber was ist mit dem Kicker-Sonderheft?
Dann werden wir die Überschriften, die haben ja immer so coole Überschriften für den jeweiligen Verein und die müssen wir dann natürlich auch nochmal wieder hier zelebrieren, weil...
Die lesen wir vor.
Ich erinnere mich an sowas wie mit Eintracht Frankfurt, als die mal ganz viele Spieler abgeben mussten, der Adlerlass. Oder mit als hier Markus Kölner beim ersten FC Nürnberg Trainer wurde.
Michael Kölner,
der Alles-Kölner, war eine Überschrift und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die machen uns nicht nur Konkurrenz, da sind ganz viele hochdekorierte, mit ihm tolle Journalisten.
Nürnberg dann auch in den Kölner Keller, ne?
Genau.
So, wir? Und jetzt kommt die Kultrubrik.
Auf geht's.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Die klingt hier ganz anders, ne?
Die klingt nach Vogelzwitschern.
Ja, so ein bisschen. Man hört keine Krankenwagen mehr im Hintergrund. Habt ihr möglicherweise auch gehört. Man hört nicht mehr die Nachbarn von unter mir, die angestrengt. Man hört das Runzeln der Stirn, diese Juristen, die wieder irgendwelche Paragraphen reiten.
Aber das Plätschern von deinem Whirlpool, der ja auch parallel zu den Aufzeichnungen gerade im alten Nobelviertel lief, das vermisse ich so ein bisschen.
Das stimmt.
Und wir sind danach ja auch immer noch ins Entmündungsbecken gegangen. Das genau. Ist ja nicht mehr möglich.
Dieses Bild von 2004, Ailton mit der Meisterschale vor...
Über seinem Gemächt, ja. Vor seinem Gemächt.
Ja.
Ja. So, du oder ich, wer fängt an?
Du, das darfst du dir aussuchen. Du bist hier Gast, du hast mir was mitgebracht, du darfst dir heute alles aussuchen.
Bei mir ist es nicht so wahnsinnig lang, dann fange ich an.
Ja, okay.
Ich bin nochmal thematisch beim Champions-League-Finale. Real Madrid besiegte den FC Liverpool. Es gibt ja so einige Spieler bei Real Madrid, die haben auch schon eine gemeinsame Schnittmenge mit der Fußball-Bundesliga gehabt. Dani Carvajal, den ich sehr gut fand, den Außenverteidiger, hat mir sehr gut gefallen. Der hat mal in der Bundesliga gespielt. Weißt du, bei welchem Verein?
Bei Bayer Leverkusen.
Richtig, 2012-13. Schätz mal, wie viele Spiele?
Der war da gut. Also ich, 2000, eine Saison, ich tippe mal, also wahrscheinlich dann auch noch mit irgendeinem internationalen Wettbewerb, ich tippe mal...
Nur Bundesliga-Spiele.
Ja. Ich tippe mal auf 30.
Ja, auch sehr nah dran, sehr dicht dran. 32 Spiele, ein Tor.
Okay.
David Alaba, den kennen wir ja aus München, vom FC Bayern München. Aber er hat mal eine... Saison, eine Halbserie, eine Rückrunde, woanders gespielt, außerhalb Münchens. Weißt du noch wo?
Bei Hoffenheim.
Richtig. 2011, von Januar bis Juni. Wie viele Spiele? Was glaubst du?
Von Januar bis Juni eine Halbserie.
Also nur Bundesligaspiele?
Oh, der wird wahrscheinlich fast durchgespielt haben. 15, sag ich.
17.
Alle Spiele.
Zwei Tore. Toni Kroos war nicht nur bei den Bayern. Er hat auch in der Bundesliga für einen anderen Club gespielt. Für welchen?
Jupp Heynckes hat ihn groß gemacht bei Bayer Leverkusen.
Ja, weißt du noch ungefähr, in welchem Jahr das gewesen sein könnte?
2011, 12?
Nee, von Januar 2009 bis Juni 2010. Es waren anderthalb Jahre. Also das sind dann, könnten theoretisch mehr als 34 Spiele gewesen sein. Was glaubst du, wie viele Spiele hat Kroos für die Werkself gemacht?
40.
43, sehr gut. 43 Spiele, 10 Tore. Und Carlo Ancelotti, der war ja bei so vielen Vereinen Trainer und auch in der Bundesliga. Den Verein weißt du wahrscheinlich.
Beim FC Bayern.
Weißt du noch wann? Ich finde, da kommt man so ein bisschen durcheinander. Vor allen Dingen, wenn sich die 15, 16, 17, 18er Jahre alle so wie ein Jahr anfühlen. So gibt mir das hier. Das ist ja wie ein riesengroßer Brei. Wann war Carlo Ancelotti Trainer an der Säbener?
Also, wir haben aktuell Nagelsmann, davor Flick, davor Kovac, davor Heinkes und davor Carlo Ancelotti. Und deswegen sage ich, das war 2015, 16.
Ne, 2016 bis 2017 September. Also 2016, 17 und dann noch ein paar Spieltage der Saison 2017, 18. Das war Carlo Ancelottis Zeit beim FC Bayern. Danach ging es über Neapel und Everton zu Real Madrid. Und er hat ja jetzt auch schon zum vierten Mal den Champions League-Titel geholt. So oft wie kein anderer. Das war mein Quiz.
Das fand ich sehr, sehr schön.
Das hast du gut gemacht.
Danke. Ja, ich habe auch ein kleines...
Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon Gast bin in deiner Wohnung, dann komme ich mit so einem einfachen Quiz.
Ja, ist auch sehr, sehr nett. Und ich habe es ja, wie gesagt, auch gar nicht mal so gut gemacht, aber auch gar nicht mal so schlecht. Und deshalb habe ich ein kleines Toni Kroos-Quiz vorbereitet. Wir haben schon vorhin über die große Dokumentation, die auf Amazon lief, über Toni Kroos gesprochen. Die Frage natürlich aber jetzt, wie hieß die? Hieß sie Kroos, eine Familie namens Beethoven? Hieß sie Kroos, eine schrecklich nette Familie? Hieß sie Kroos, eine Familie und Fußball muss man erstmal unter den Hut kriegen? Oder hieß sie Kroos, eine Familie und Fußball?
So.
Wie? Kroos, eine Familie und Fußball? Also sie hieß nicht Kroos, eine Familie und Fußball muss man erstmal unter den Hut kriegen. Sie hieß nicht Kroos, eine schrecklich nette Familie und sie hieß auch nicht Kroos, eine Familie namens Beethoven. Okay.
Ich dachte, die hieß ja nur Kroos.
Nee, Kroos, eine Familie und Fußball.
Sag ich doch.
Das ist richtig. Die zweite Frage. Toni Kroos. Wie alt ist Toni Kroos? A.
32.
31. B. 32.
Hat im Januar Geburtstag.
C. 33. Oder D. Nur so alt, wie man sich fühlt.
D ist auch richtig, aber 32 ist richtiger.
Das ist richtig. So, der Vater von Toni heißt
Luca Toni.
Roland Kroos. Der Bruder heißt Felix. Aber ich möchte wissen, wie heißt die Mutter? Sie heißt A. Kevin Kroos-Kreuz. B. Bianca Kroos. C. Birgit Kroos. Oder D. Hildegard Kroos.
Hildegard Knef. Nee, die heißt Bianca.
Nein, sie heißt Birgit Kroos. Welchen?
Ich dachte, die heißt Mama.
Ja, Mama Kroos heißt sie auch, inoffiziell. Welchen dieser Preise hat Toni Kroos nicht gewonnen? A. Nationalspieler des Jahres 2014. B. Die Fritz-Walter-Medaille in Gold 2008.
Die hat er gewonnen. Ich tendiere jetzt schon zu A, aber sag mal die anderen.
Also du sagst, also genau, welcher hat er nicht gewonnen? Genau. Nationalspieler 2014, die Fritz-Walter-Medaille 2008 in Gold. Das Duell um die Welt mit Glashäufer-Umlauf oder das Nickelodeon Kids Choice 2021 als Lieblingsfußballer für Schweiz, Österreich und Deutschland.
Das klingt alles so schräg, aber ich bleibe bei A, weil 2014 war Bastian Schweinsteiger the Hero of Rio. Da kann nur Schweinsteiger diesen Titel gewonnen haben.
Hero de Janeiro. Nee, aber tatsächlich ist er der Nationalspieler des Jahres 2014 geworden.
Echt?
Ja. Und nicht gewonnen hat er das Duell um die Welt mit Glashäufer Umlauf. Ich wäre nicht Fabian Wittke, wenn ich nicht noch... weißt du, was Glashäufer Umlauf mal gesagt hat in einem Podcast? Man muss selber über seine Witze lachen können, weil wenn man nicht selber über die Witze lacht, wer soll das denn sonst tun?
Also jetzt steuern wir auf den humoristischen Höhepunkt dieser Podcast-Folge zu, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja. Mama Birgit Kroos hieß, bevor sie Roland Kroos geheiratet hat, Birgit Kemmer. Und sie war zwischen 1981 und 1988. A.
Ah, das weiß ich.
Mit Toni Kroos schwanger. B. Nein. Mit Felix Kroos schwanger.
Nein.
C. Mit beiden schwanger.
Nein.
Oder D. 10-mal DDR-Meisterin im Badminton.
Genau das.
Das ist richtig.
Das habe ich im Podcast von denen mal gehört. Die haben halt auch oft Badminton gespielt als Kinder, weil die Mama das gemacht hat.
Jetzt kommt die letzte Frage. Birgit Kemmer.
Ich hätte gesagt, wie heißt sie mit Nachnamen? Jetzt kommt sowas wie Birgit A. Prinz oder B. Prinzessin. Aber gut.
Nee, die letzte Frage in dem großen Toni Kroos Quiz. Birgit Kemmer, wissen wir, ist die Mama von Toni Kroos, die später Roland Kroos heirate und dann auch nur noch auf den Namen Birgit Kroos hörte.
Und auf den Namen Mama.
Aber du hast ja gehört, sie wurde ja 10-mal Meisterin im Badminton. Wurde sie. 2-mal im Einzel- und 8-mal im Mannschafts-Badminton-Meisterin. Oder umgekehrt, also 2-mal im Mannschafts- und 8-mal im Einzel. Wurde sie 7-mal im Einzel und 3-mal mit der Mannschaft? Oder wurde sie 9-mal im Einzel und 4-mal mit der Mannschaft?
Ja, 8-mal, 9-mal und 4-mal, das geht dann ja schon mal nicht. Also sie hat, ich kann jetzt das Verhältnis zwischen Einzel- und Mannschaftstitel nicht mehr genau sagen, wie du es vorgelesen hast, aber ich würde sagen, sie war häufiger Meisterin im Einzel.
Nee, sie war tatsächlich 2-mal Einzel- Badminton-Meisterin der DDR und 8-mal mit der Mannschaft.
War die ja gar nicht so gut.
War die eigentlich nicht so gut.
Naja. Ne?
Also eigentlich auch nicht der Rede wert, ne?
Nö. Federball sagt man auch dazu, ne?
Ja.
Badminton, da kommt man ganz schön in Spitzen. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Wenn ich das jetzt spielen würde, hätte ich eine Woche Muskelkater. Diese kurzen Sprints und Stops und Überkopfschläge und Netzroller.
Ja.
Ja.
Und danach hat sie dann meistens eine Vita-Cola getrunken. Birgit Kemmer.
Ja.
Kroos.
Vita Cola war mal Sponsor von Hansa Rostock.
Das stimmt.
Toni Kroos hat auch mal bei Hansa Rostock gespielt. Ich dachte vielleicht, dass du sagst, als ich fragte, für welchen anderen Club hat er in der Bundesliga gespielt, dass du Hansa Rostock sagst. Aber der hat ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du das nicht gesagt hast, Hansa Rostock schon als Jugendlicher Richtung Bayern-Internat verlassen.
Und ich habe mich gefragt, als er da Nils Karben vor sich hatte, eben auch einer, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, sieht er möglicherweise den Greifswald vor lauter Bäumen nicht?
Ja, oder mag der keine Journalisten?
Vielleicht auch ganz generell nicht. Aber wir können ihn ja mal einladen.
Aber bei der Zone war ja, glaube ich, handsam, weil da waren die Fragen dann auch besser.
Habe ich auch gehört.
Gefielen ihm besser. Positive Fragen sind immer gut.
Positive Musik übrigens auch.
Oh ja.
Wollen wir?
Ja, du drückst auf die Tube. Ich glaube, du hast auch keinen Bock mehr. Du willst jetzt auch endlich mal deine Privatsphäre haben hier in deinem neuen, noch nobleren Nobelviertel. Ich habe das schon verstanden.
Ich habe die Gästecouch schon ausgeklappt. Du kannst hier bleiben.
Ja, erstmal trinken wir hier noch...
2 bis 4 Bier.
2 bis 4 Büchsenbier. Ich habe meins schon...
Hast du schon aus und ich habe dir nichts angeboten, ja?
Ja, du kannst ja auch nicht während der Folge aufstehen. Aber ich hätte es eigentlich erwartet, dass hier direkt in unserem kleinen Podcast-Studio auch ein Kühlschrank ist. Aber vielleicht wäre das dann auch eine Investition für die Zukunft. Welchen Song möchtest du auf die Spotify-Liste packen?
Ich
heißt Anstoß.
Wünsche mir in...
Das Soundtrack zu diesem Podcast.
Habe ich extra schon rausgesucht, wie du siehst. Ich bin wie immer sehr gut vorbereitet. Ich wünsche mir auch so ein bisschen Anlehnung an das Champions-League-Finale in Frankreich, in der Stadt der Liebe, in Paris, von Mylène Farmer-Libertine.
Und ich wünsche mir, und damit würde ich es dann auch lassen, dabei würde ich es belassen, das könnte auch das Schlusswort sein, von Flo Mega, fertig, weil wir jetzt fertig sind.
Finde ich sehr gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann stimmt gerne mit positiven Sternen ab bei Spotify. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Schickt uns Anregungen über Instagram und Twitter. Macht euch einen schönen Sommer. Wir sind schon bald wieder da.
Ja, das
also nächste Woche
klingt
schon.
Jetzt so an, als hätten wir Sommerpause. Nee, wir kommen nächste Woche wieder. Ja.
Genau. Und aus der Stierkampf-Arena.
Also das Fertig bezog sich jetzt nur auf diese Folge. Flo Mega, fertig.
Und in der kommenden Folge versuchen wir nochmal kurz mit einem aufwendigen Zählungsverfahren herauszufinden, mit wie vielen Frauen Mats Hummels in der Zwischenzeit geknutscht hat.
Ja, das wird nicht so einfach, aber da werden wir dann unsere Glanz- und Glamour-Redaktion in die Spur schicken. Die sind nämlich sehr, sehr pfiffig, was so etwas angeht.
Bis dahin.
Fertig.
Fertig. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.